Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
Moin aus der Handelskammer und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Zukunftspodcasts Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Mein heutiger Gast ist André Schulte. Er ist CEO von Weinmann Emergency Medical Technology. Das international tätige Unternehmen entwickelt Produkte für die Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin. Dafür setzt Weinmann auf die Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten, Kliniken und Armeen. Das Hamburger Familienunternehmen wurde bereits 1874 gegründet, agiert aber kein bisschen altbacken. Im vergangenen Jahr holte André Schulte, der selbst schon vor 30 Jahren als Produktmanager an Bord kam, mit seinem Team im Wettbewerb der Innovationschampions des deutschen Mittelstands den 10. Platz. Die Firma gehört laut Wirtschaftswoche zu den 5 innovativsten Mittelständlern unserer Stadt. In der Handelskammer setzt sich André Schulte ehrenamtlich als Mitglied des Ausschusses für Gesundheitswirtschaft für unseren Standort und die Interessen der Branche ein. Was macht Weinmann so erfolgreich? Welche Potenziale birgt Hamburg für die Gesundheitsbranche? Wie sollte der Mittelstand auf Lästigkeiten wie die Überbürokratisierung und den akuten Fachkräftemangel reagieren? Darüber und über noch viel mehr spreche ich jetzt mit dem gelernten Rettungssanitäter und studierten Volkswirt André Schulte. Moin, Herr Schulte. Ja, ich habe Sie eben als gelernten Rettungssanitäter angekündigt, aber Sie sind auch Volkswirt. Ja, finde ich super, super spannend, weil ich auch Volkswirt bin. Und insofern, was treibt Sie in die Gesundheitswirtschaft als Volkswirt?
Also erstmal muss ich ja sagen, Volkswirt, ich habe davor noch Mathe und Physik studiert und bin dann Volkswirt letztendlich geworden, weil mich dieses, was ich gut finde, ist dieses Ganzheitliche. Mhm. Also dieses, das Big Picture, mal zu gucken, worum geht's eigentlich im Ganzen. Und die Gesundheitswirtschaft ist etwas, das ist, ich würde sagen, später dazugekommen. Ich bin ja Rettungssanitäter und fand das immer gut, irgendwo auch zu helfen und was zu machen. Mhm. Und das hat mich umgetrieben. Und die der erste Weg hier nach Hamburg war in ein großes Hamburger Unternehmen, ebenfalls in der Gesundheitswirtschaft, sehr groß. Mhm. Und dann hatte ich aber durch Zufall die Chance bekommen, mich hier auf so eine Stelle zu bewerben, die mich total interessiert hat. Mhm. Also etwas zu machen in einem kleinen, mittelständischen Hamburger Unternehmen, was damals noch total national orientiert war, und das auszubauen.
Das fand ich super. War das prägend, so die Erfahrung als Rettungssanitäter auch, gesagt haben, ich habe mal Lust, irgendwie da...
Das war schon total prägend. Also ich habe Rettungssanitäter und Pharmareferent ziemlich gleichzeitig gemacht, weil mich das ganze Thema, also wenn ich was mache, dann will ich es auch wissen, dann will ich es auch verstehen, was dahinter steckt. Und dann bin ich auch jahrelang Rettungsdienst gefahren. Also nicht nur in Deutschland, auch in England, in Brighton, auch auf dem Oktoberfest war ich im Einsatz. Okay. Und das ist schon ziemlich prägend, weil ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, bei dem man so nah an das soziale Umfeld eines anderen Menschen rankommt. Mhm. Also man kommt ja bis ins Badezimmer, bis ins Schlafzimmer, man kommt ja überall hin. Mhm. Und das ist schon ziemlich prägend. Und was mich eigentlich am meisten dabei geprägt hat, ist diese total intrinsische Motivation des Personals, was Gutes zu tun, irgendwie den Menschen zu helfen. Mhm. Und das fand ich super, super spannend. Das hat mich total fasziniert. Und dabei irgendwie Teil des Ganzen sein zu können, also mitzuhelfen, ja, das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann ja diese Position hatte und die ich ja mittlerweile seit fast 30 Jahren habe.
Sie sind 1994, haben Sie angefangen bei Weinmann als Produktmanager und seit 2013 führen Sie das Unternehmen als Geschäftsführer. Also jetzt 30 Jahre. Ein Unternehmen ist ja auch ungewöhnlich in der heutigen Zeit, dass man so lange auch einem Unternehmen die Treue hält. Aber vielleicht nochmal ein besseres Bild von Ihrem Job zu bekommen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht mal ein kurzer Elevator-Pitch, zu dem ich Sie einladen möchte. Kurz und knackig bitte auf den Punkt, was genau macht Ihre Firma?
Wir helfen dabei, Menschenleben zu retten. Unsere Produkte sind in der Präklinik im Einsatz, also im professionellen Rettungsdienst. Mhm. Überall da, wo Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Notärzte, Paramedics weltweit unterwegs sind in Notfalleinsätzen, da sind unsere Geräte dabei in vital bedrohlichen Situationen und helfen dabei, Menschenleben zu retten. Mhm. Und das treibt uns alle im Unternehmen um. Weltweit dabei zu sein und mehr Menschenleben zu retten. Das ist auch unsere Vision. Und das ist etwas, was, glaube ich, alle irgendwie intrinsisch tragen und wo immer geholfen wird. Mhm. Das ist ein tolles Thema einfach. Das macht total Spaß.
Ja, Danke dafür, dass du merkst, das machen sie nicht zum ersten Mal in Elevator-Pitch oder das so darzustellen. Das ist natürlich super eindruckend. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass auch wirklich viele sich von dem Purpose natürlich auch genau angesprochen fühlen und sagen, da wollen wir mit rangehen. Wir kommen nachher noch mal kurz zum Thema Fachkräfte. Aber ich will auch noch mal sagen, Weinmann selber feiert dieses Jahr 150. Geburtstag, Jubiläum in der Handelskammer, waren wir uns schon drauf. Ne? Und trotzdem ist natürlich 150 Jahre Tradition, aber Innovationsgeist entscheidend dafür, dass man so lange auch durch die die Zukunft gestalten kann. Ja, und insofern, wie gelingt Ihnen das, sozusagen auch wirklich mal die Zukunft im Blick zu haben, trotz der Lorbeeren der Vergangenheit? Ja?
Also ich muss sagen, ich habe unglaublich viel durch die Unternehmerfamilien, denen das Unternehmen gehört, hier gelernt. Also in den ersten Jahren als Produktmanager, danach auch im Vertrieb oder in anderen Funktionen, die ich im Unternehmen innehatte. Damals waren die Eigentümer ja noch aktiv im Unternehmen, richtig aktiv im Unternehmen, operativen Geschäft tätig. Und habe ich viel davon gelernt, immer so eine Neugier und Dynamik zu haben. Das hat mich aber auch immer umgetrieben. Und diese Neugier, dieses immer mal wieder die Perspektive zu wechseln, immer wieder zu schauen, was passiert gerade, diese Wandlungsfähigkeit beizubehalten, ich glaube, die ist dem Unternehmen, mir und allen, die wir hier haben, treu geblieben. Und das ist etwas, was ich in diesem Unternehmen einfach schon immer cool gefunden habe und auch toll finde, dass uns gehen die Ideen nie aus. Wir haben eigentlich immer viel zu viele Ideen. weil man immer noch mal darüber nachdenken kann, wie kann man es im Rettungsdienst noch besser machen. Dazu kommt aber auch, dass wir unheimlich viele Mitarbeiter haben, die eine ganz super Perspektive bieten auf dieses Thema Rettungsdienst, weil sie alle einen Rettungsdienst-Hintergrund haben. Also wir haben Intensivpfleger, wir haben Notärzte, ob das in China ist oder im Beratungsumfeld. Wir haben Notfallhelfer hier. Und alle diese Menschen bringen so viele Ideen mit. Und auf der technischen Seite haben wir auch aus der Medizintechnik, aus den Studienbereichen, Menschen in der Technologie bei uns, die ebenfalls so kreativ sind, dass uns die Ideen eigentlich nie ausgehen. Und das muss man nur richtig steuern und kanalisieren.
Und Sie haben es ja eben, das Spannende ist ja eben auch, ich sag mal, mit so viele Ideen, so viele Leute, die Sie haben. Wie viele Leute haben Sie hier bei Weinmann
weltweit? Ja, wir sind zwei Unternehmen. Wir sind Weinmann Emergency und zu uns gehört noch eine 100% Beteiligung in Erlangen. Mit der machen wir Entwicklungsdienstleistungen. Also da verkaufen wir auch noch das, was wir an Know-how haben. In der Summe sind wir etwas über 400 Mitarbeiter. In Weinmann selbst knapp über 300 und in Erlangen unten sind es nochmal ungefähr 100 mit der Firma Cosheins.
Ja gut, und das sind ich sag mal, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Mittelstand. Ja, Sie haben es eben gerade Eigentümerfamilie. Also das ist natürlich mal eine besondere Sache. Der Mittelstand selber ist das Rückgrat, der Motor unserer Wirtschaft. Und wir brauchen natürlich besonders viel Innovation und eben den Erfolg des Mittelstands. Das macht uns immer stark in der deutschen Wirtschaft, auch besonders hier in Hamburg. Und die Zeiten sind ja nicht gerade einfach, ja, also auch gerade für viele Betriebe große Herausforderungen und insofern ist Innovation immer der Schlüssel, um aus der Krise auch rauszukommen und deswegen mal so die Frage, wie machen Sie das im Unternehmen, Innovation und was ist Ihr Rat vielleicht auch an Kolleginnen und Kollegen aus anderen mittelständischen Unternehmen, ne?
Ja, vielleicht mal zwei Dinge einsortieren. Also wir gehören zu den 10% der größten Medizintechnikunternehmen in Deutschland. Ja, es gibt 1500 Medizintechnikunternehmen, davon haben 10% ungefähr mehr als 250 Mitarbeiter. Also da sind wir schon mal dabei. Wenn man dann sieht, dass die Medizintechnikunternehmen in Europa, sind 50% der Medizintechnikunternehmen sitzen in Deutschland. Also wir gehören mit zu den ganz Großen in Europa. Und Innovation ist ja die Frage, wie definiert man Innovation? Ich glaube, Innovation ist ja an ganz, ganz vielen Stellen zu suchen. Das ist ja nicht nur die Technologie, die innovativ sein kann. Das kann das Geschäftsmodell sein. Das kann ganz vieles sein im Rahmen der Dienstleistung unseren Kunden, Partnern, Vertriebspartnern gegenüber. Und ich glaube, wenn man das ins Unternehmen reinträgt, dann ist das eben nicht ein Bereich, sondern es sind alle, die wichtig sind. Alle Mitarbeiter zählen dazu. Also wenn wir jetzt sehen, wo wir innovativ sind, dann ist es eben nicht nur das Produkt, sondern das ganze Paket drumherum, das wir den Kunden bieten. Und da sind wir gut. Und wenn man das weiter treibt und auch die Mitarbeiter dazu motiviert, mal Experimente zu machen, mal sich Gedanken zu machen, was kann man denn noch tun, dann ist das etwas, was, glaube ich, diesen innovativen Geist befeuert. Und den brauchen wir nicht nur in Deutschland, auch in Europa, um uns einfach im internationalen Wettbewerb auch weiterhin eine gute Position zu erarbeiten.
unser Podcast ist ja Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Und ein Zukunftssektor ist, glaube ich, auch für Hamburg ziemlich, ziemlich deutlich die Gesundheitswirtschaft. Ja, wichtige Arbeitgeber, viele Unternehmen damit drin, aber eben auch gerade mittelständische Unternehmen, die auch das treiben. Die Branche selber ist in Corona ja sehr stark in den Fokus gerückt, man hat auch Leistungsfähigkeit nachgewiesen und das ist ja eben auch besonders schön. Aber vielleicht mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen für die Branche aus Ihrer Sicht in Hamburg. Ja? Wie gut sind wir da aufgestellt? Ja?
Also die Branche erstmal, wir haben mit einer Verbandslandschaft und auch mit einer Politik, glaube ich, erstmal eine gute Voraussetzung, uns hier noch größer aufzustellen. Mhm. Hamburg ist eine total attraktive Stadt mit vielen Universitäten. Mhm. Wir haben hier viele Themen in Hamburg, die wir aus den Universitäten gut rekrutieren können. Mhm. Wir haben auch permanent Abschlussarbeiten, Masterarbeiten im Unternehmen, die uns helfen, immer wieder State of the Art abzubilden und da zu sein. Also die Basis, die Hamburg bietet als attraktive Stadt selbst, mit den Universitäten, mit dem Umfeld und den Arbeitsbedingungen, die man hier findet, sind gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Hamburg ist auch immer mehr eine teure Stadt geworden. Mhm. Also wenn man sich die Mieten anschaut, das nimmt schon ganz schön zu, was wir hier haben. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass wir als Unternehmen in Hamburg eine super Basis haben, um weiter aufzubauen. Mit Life Science Nord haben wir ebenfalls eine tolle Clusterorganisation, die eine wirklich gute Arbeit leistet, die den Unternehmen an vielen verschiedensten Stellen hilft, Fragestellungen zu beantworten, sich zu vernetzen. Netzwerk ist sowieso ein großes Thema, finde ich ganz, ganz wichtig heutzutage, in Partnerschaften zu denken und nicht alles versuchen, alleine zu machen. Und mit diesen Organisationen haben wir in Hamburg eine super Basis. Ich würde es aber vielleicht noch sogar ein bisschen größer denken. Ich würde nicht nur an Hamburg denken, sondern ich würde mal den norddeutschen Raum betrachten. Mhm. Denn wir haben ja die Zentrale hier in Hamburg, aber unsere Fertigungsstätte, also unser Produktionszentrum, Logistikzentrum ist in Henschel-Ulzburg. Mhm. Also sind wir auch in Schleswig-Holstein angebunden. Und mit diesem Grundgedanken mal ein bisschen größer zu denken darüber hinaus, glaube ich, ist hier eine unheimlich gute Basis.
Also quasi Vorreiter wie Northvolt, die jetzt da in Dithmarschen angesiedelt werden mit der Fertigungsstätte und dann eben auch zentral in Hamburg. Das ist ja die Idee. Ja. Auch, ne? Wie's mal wir sind eigentlich der Standort für Industrie, für Produktion, weil wir eben auch Energie produzieren, das grün und nachhaltig. Ne?
Ja, das kommt dazu. Und jetzt kommt natürlich noch eins, wir als Regieunternehmen haben starke Partnerschaften mit unseren Zulieferern weltweit. Hier bauen wir aber auch ganz stark auf Europa, weil ich glaube, dass Europa eine gute Basis bietet, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Hierzu ist aber natürlich auch die Erreichbarkeit. Der Hafen spielt, glaube ich, eine große Rolle. Das ist immer wieder, ja gut, jetzt haben wir nun sehr kleine Produkte, aber dennoch ist es, glaube ich, ein wichtiger Aspekt hier, einfach international vernetzt zu sein und die richtige Anbindung zu haben. Der Flughafen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Oh, da kann man noch ein bisschen was tun, glaube ich.
Das ist ein spannendes Thema, da können wir gleich mal einsteigen. Ja. Ne? Flughafen. Ne? Sie sind ja auch viel international unterwegs. Ja? Was würden Sie dem Flughafen, was muss gemacht werden?
Ne? Ich muss sagen, wir haben letztes Jahr in 96 Länder geliefert. Also wir haben schon eine ziemlich weltweite Abdeckung mit dem, was wir tun. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass die Erreichbarkeit ein bisschen einfacher wäre. Jetzt kann man sagen, natürlich hat Corona die Zeit verändert und auch die Welt verändert und auch das Kommunizieren verändert. Und man macht mehr über entsprechende Videokonferenzen und Calls. Aber die persönlichen Beziehungen, gerade im Neuanbahnungsgeschäft, spielen schon eine große Rolle. Also wir führen viele Schulungen durch, die kann man zum Teil online machen. Aber ich glaube, man muss sich auch mal gesehen haben und man muss auch mal vor Ort hands-on die Produkte angefasst haben. Und da wäre das Reisen schon manchmal schöner, wenn wir noch mehr internationale Direktverbindungen hätten. Also wenn man nicht alles immer über unsere großen zwei Drehkreuze in Deutschland machen müsste, sondern es den einen oder anderen Flug noch geben würde, der auch interkontinental aus Hamburg weggeht, dann wäre das, glaube ich, schon ziemlich hilfreich.
Ja, ich höre auch, hoffe ich, Frequenz, ne? So, dass sozusagen die Anbindungen auch nicht so optimal sind, dass man das noch besser gesteigern muss. Aber klar, die interkontinentalen Verbindungen, da haben wir einfach ein Defizit,
ja. Ja, also man muss ja allein überlegen, wie oft kommt man nach Spanien, das ist ja auch gar nicht so weit weg. Ja. Wie oft, also da wo es eben große Städte gibt, ist das einfach. Sobald man mal aber wegkommt von den großen Zentren in kleinere Regionen hinein, wo oft auch Lieferanten sitzen, ist das manchmal gar nicht so ganz einfach. Und da wäre schon schön, wenn es da in Hamburg vielleicht mehr Frequenz, aber auch noch eine breitere Abdeckung geben würde.
Ganz spannender Ansatz, da kam man aus dem Tourismus auch raus, also in dem Bereich, ob man nicht einfach am am Bahnhof, ja, irgendwie in Hamburg, sagen wir mal, einen Check-in-Schalter macht für Kopenhagen, für Frankfurt und für Berlin, ja, dann kommt Amsterdam, dann kann man sozusagen mit dem Zug direkt hinfahren und dann hat sein Gepäck schon aufgegeben. Aber das ist vielleicht
ein ganz kleiner Exkurs. Auch das ist bestimmt eine Idee. Also wenn ich mir angucke, wie das in anderen Ländern organisiert ist, also letzte Woche, das war überhaupt kein Problem. Ich war in Valencia und unser Mann aus Madrid, der sagt, natürlich komme ich mit dem Zug. Das Gleiche, wenn ich in Frankreich, in Lyon bin, dann natürlich wird mit dem Zug gefahren. Das ist hier in Deutschland auch hier und da mal der Fall. Aber diese Flughafenverbindung, diese wirklich dann weltweite Abdeckung, das könnte besser sein.
Also ich meine, so der Gedanke, wenn die Direktverbindung nicht zu uns kommt, kommen wir zur Direktverbindung und zwar mit Bahn und schnell schon eingecheckt. Ne? Aber vielleicht am Rande nochmal ein spannendes Thema. Also Flughafen ist so eine Sache auch für sich. Aber insofern ist nochmal spannend, Sie haben diesen breiten Vertrieb, wirklich da in 100 Länder. Das ist natürlich eine angesichts der vielen Krisen weltweit und so. Was ist da so Ihr, ich sag mal, Diversifizierung, Erfolgsrezept? Aber wo sind die größten Chancen, vielleicht die größten Risiken jetzt gerade in den nächsten Jahren? Ne?
Ja, wir sind ja, also mit dem Thema, das wir bespielen oder in dem wir gut sind, und das Spaß macht, sind wir in der Präklinik unterwegs. Und die Präklinik definiert sich ja über die Eintreffzeiten am Patienten, Ausbildung, Material spielt auch eine Rolle, ja. Wenn ich mir da die Welt angucke, dann haben wir noch ganz schön viel Nachholbedarf. Also die medizinische Versorgung, gerade diese notfallmedizinische Versorgung weltweit, die ist bei weitem nicht so ausgeprägt und so gut wie hier in Hamburg. Wir sind ja hier in Deutschland, leben wir eigentlich noch in ganz, ganz tollen Situationen im Vergleich zum Rest der Welt. Unsere Response-Time hier in Hamburg ist laut Landesrettungsdienstgesetz vorgeschrieben oder vorgegeben und wird auch in vielen Fällen eingehalten. Und die ist einfach gut im internationalen Vergleich. Und ich glaube, da haben wir noch viele Märkte, in denen wir weiter wachsen können mit dem Thema, das wir haben. Weil es gibt viele Menschen, die einfach nicht schnell genug erreicht werden in entsprechenden Notfallsituationen. Und deswegen ist da noch eine ganze Menge Potenzial für uns.
Ja, gut. Und ich sag mal, das ist natürlich Notfallversorgung, Kriegssituation, Stichwort Ukraine, ja, das muss ich auch ansprechen an dieser Stelle. Also, Sie sagen, Sie haben natürlich viele Geräte der Notfallmedizin, vertreiben die auch seit Jahren nach Russland und Ukraine und natürlich eben auch aus einem, ist mal wichtig, dass wir allen Menschen die Notfallversorgung auch mit ermöglichen. Aber wie hat jetzt, können Sie das so ein bisschen sagen, für Sie auch ein Schock dann gewesen, wie hat das eigentlich die Situation verändert, die Geschäftsbeziehungen mit beiden Ländern?
Ne? Ja, das hängt ja, das ist schon ein bisschen früher losgegangen, wenn wir sich angucken, 2013, 14 mit der Krim-Annexion. Damals haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ein Büro in St. Petersburg, Partnerstadt von Hamburg, hatten enge Verbindungen und haben danach gesagt, ob das alles noch so auf Lauer gut geht, weiß ich nicht. Wir haben in 2019 unser Büro oder unsere Firma in Russland liquidiert. Also sozusagen mit einer gewissen Vorahnung. Und dann hatten wir zwar noch einen Mitarbeiter dort vor Ort und dann kam die Krise auf einmal. Dann ging es los mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Und wir haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Wie geht das denn weiter? Wir haben Partner in der Ukraine. Wir haben auch Softwareentwicklung in der Ukraine. Wir haben einen Partner dort gehabt, eine große Firma, die für uns Software entwickelt hat. Damals noch nicht selbst gemacht. Und wir haben dann allen angeboten, hier in Hamburg unterzukommen. Also wir haben vielen Familien hier Schutz geboten. Wir haben noch Mitarbeiter in unserer Fertigung. Da ist noch ein Ukrainer selbst tätig. Und wir haben damals mit Hilfe auch der Gesellschafterfamilien hier dazu beigetragen, Hilfsgüter noch in die Ukraine zu schaffen, aber eben auch den Menschen einen erstmal sicheren Hafen zu bieten. Das ging so weit, dass wir uns dann letztendlich dazu entschlossen haben, einen eigenen Softwareentwicklungsstandort aufzumachen. Wir haben also heute dort 8 Mitarbeiter in Lviv, Lemberg sitzen. Dazu hatte ich mich auch hier mit unserer Generalkonsulin, Frau Dr. Tübinger, getroffen. Und wir kriegen von allen Seiten Unterstützung dafür. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Wiederaufbau, der hat noch gar nicht so richtig angefangen. Zumindest nicht, was diese Notfallversorgungsstrukturen anbelangt. Das kommt noch. Auf der anderen Seite sind wir aber auch der Auffassung, wir müssen den Zivilgesellschaften weltweit und den Menschen helfen. Deswegen sanktionskonform, im Rahmen der Sanktionen liefern wir weiter weltweit, auch nach Russland. Aber man muss eben heute auch dabei aufpassen, was man darf, was man nicht darf. Und dafür stehen wir. Wir wollen Menschenleben retten, also auch in den Zivilgesellschaften der ganzen Welt. Und da, wo wir das können, im humanitären Sinne, tun wir das auch. Aber genauso helfen wir natürlich in diesem Sinne jetzt auch der Ukraine und haben das auch massiv getan. Wir sind ja auch Teil der Hamburg-Initiative. We are all Ukrainians, da haben wir ja auch geholfen.
Genau, Städtepakt Hamburg hier, ja, für Solidarität und Zukunft. Ja. Wie genau? Weil es ist ja spannend. Haben viele Hamburger Unternehmen gemacht, aber weil man eben auch an...
Ja, wir haben halt mehrere, wir sind halt eng verbunden mit den Hilfsorganisationen und es sind ja mehrere Lieferungen ganze Rettungsfahrzeuge zur Hilfe rübergegangen, in denen dann auch Ausstattung reinkam. Und diese Ausstattung haben wir dann eben auch gespendet. Also haben wir immer versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten Produkte und Dinge zur Verfügung zu stellen, um dort zu helfen vor Ort. Ja. Und das wird sicherlich auch noch weitergehen. Das muss man auf der anderen Seite sagen, Hilfe ist eines, aber unser Partner vor Ort braucht auch Geld, der muss Geld verdienen.
Klar.
Also der muss auch an diesem Wiederaufbaugeschäft partizipieren, weil er seine Mitarbeiter auch bezahlen muss.
Ja, aber ich meine, der Städtepakt ist ja Solidarität, leisten sie jetzt aber auch Zukunft. Ja, und dass da auch viele Chancen mit verbunden sind. Und spannend ist ja eben auch, dass, wie ich das gelernt habe oder verstanden habe, sie haben ja auch den Standort in Lviv, in Lemberg, eigentlich im laufenden Krieg aufgemacht. Ja. Das ist natürlich auch, ich sag mal, ein starkes Zeichen, dass sie auch an den Standort glauben. Ne?
Ja, also wir glauben ganz fest daran. Ich glaube auch ganz fest, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Also wir mit unserer westlichen Politik auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, zusammen mit den Gesellschaftern, ja, wir machen das. Wir entscheiden uns, weil wir, jetzt kommen wir nachher zum Thema Fachkräftemangel, weil wir Softwareentwickler brauchen. Mhm. Und dort gibt es eine gute Universität, es gibt hochkarätige Mitarbeiter. Das haben wir vorher schon jahrelang im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages genutzt. Und dann haben wir auch gesagt, warum machen wir es nicht eigentlich selber? Mhm. Warum kaufen wir das in der Dienstleistung ein, sondern wir können doch einen eigenen Standort gründen. Und haben dann eine Standortleiterin gesucht, haben letztendlich eine Leiterin gefunden. Glücklicherweise, die kann auch gut reisen. Die ist auch das öftere Mal hier bei uns in Hamburg und haben jetzt mittlerweile den 7. Softwareentwickler eingestellt. Also und das wird jetzt in den nächsten Jahren weiter einwachsen.
Ja, sie machen die Moderation sehr einfach. Das nächste Thema Fachkräfte gleich angesprochen. Ja, also insofern ist natürlich auch ein Mittel, um dem Fachkräftemangel damit zu begegnen. Und ich glaube, so ein Standort in der Ukraine sind schon auch Signale, die gut wahrgenommen werden. Aber vielleicht nochmal hier. Fachkräfte fehlen überall, auch in Ihrem Unternehmen. Aber können Sie mir ein bisschen erläutern, wie das aussieht? Kriegen Sie auch die Leute, die Sie brauchen? Wie machen Sie das? Vielleicht ein paar Tipps auch für Kolleginnen und Kollegen. Und was machen Sie ganz konkret?
Also ich glaube, es fängt ganz weit vorne an. Das hat auch aus den der Herr Dr. Griefmann, der mich eingestellt hat, immer gesagt, das ist das Wichtigste im Unternehmen. Neben der Liquidität, das sind die Mitarbeiter. Also haben wir immer darauf geachtet, dass wir gute Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter für uns haben. Und ich kann nur sagen, dem Unternehmen gilt so gut, weil wir so gute Mitarbeiter haben. Weil wir einfach ein super Team haben, das eine gute Arbeit leistet. Und wenn man eine gute Arbeit leistet, kann man auch davon sprechen. Das machen wir mittlerweile in den digitalen Kanälen, auf Social Media. Wir haben entsprechende Employer-Branding-Konzepte. Wir zeigen die Videos, die wir zeigen von den Mitarbeitern, sind authentisch. Ich glaube, das merkt man auch. Und damit ist unser Fachkräfteproblem gar nicht so groß wie vielleicht bei vielen anderen. Also wir kriegen nach wie vor auch auf schwierige Stellen, in der Regulatorik zum Beispiel, eine Menge an Bewerbungen, weil die Mitarbeiter, glaube ich, gerne zu uns kommen. Erstmal haben wir hier ein gutes Arbeitsklima, ein super Klima. Wir haben natürlich auch ein tolles Thema. Menschenleben retten in der heutigen Zeit oder dabei zu sein mit den passenden Produkten. Das ist ein tolles Thema. Und das gilt ja für jeden. Also wir funktionieren als Unternehmen nur so gut und sind auch nur so innovativ wie jeder, der da mitspielt. Also das geht vom Empfang über die Buchhaltung bis in die Logistik hinein. Die spielen, es sind alle gleich wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Und ich glaube, das leben wir in der Geschäftsführung, im Management Board, in den Führungskräften. Das ist uns ein Anliegen, dass das funktioniert, dass das gut funktioniert.
Du hast schon wieder das nächste Stichwort genannt, Regulatorik.
Wegnehmen. Eine Regulatorik ist ein großes Thema für uns.
Ja, das glaube ich, ja. Und ich meine, alle ganz Deutschland, die Wirtschaft ächzt unter Bürokratie, Lasten an vielen Ecken und Enden. Das haben wir gerade EU-Lieferkettengesetz und alles Mögliche. Aber es ist ja die Vielzahl von kleinen Bindfäden, den sozusagen den Gulliver an den Boden fesselt, nicht die eine Fessel. Aber ich sag mal, Sie haben nochmal eine ganz besondere Dimension mit Medizinprodukten, was die Regulatorik angeht. Können Sie uns da mal ein bisschen einführen und nochmal sagen, was belastet Sie da auch vielleicht sehr konkret und welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat das?
Ja, ja, also ich fange mal ganz vorne an. Das ist die Regulatorik insgesamt ist eine Chance, aber natürlich auch eine Last. Eine Chance deswegen, weil wenn Dinge anerkannt sind, vielleicht sogar weltweit anerkannt sind, dann kann man Sachen standardisieren und sie einfacher machen. Das hat in 98, nun bin ich auch schon so lange dabei, mit dem CE-Kennzeichen damals, uns dazu verholfen, aus Deutschland nach Europa zu gehen. So, jetzt, wenn jetzt wir geopolitisch weit anders aufgestellt wären und die Dinge, die wir in Europa jetzt mit der sogenannten MDR, Medical Device Regulation, machen würden, auch international anerkannt wären, wäre das ein toller Weg aus Europa in die Welt. Mhm. Das ist zurzeit ein bisschen schwierig, weil diese Dinge, die wir in Europa machen, nicht überall weltweit anerkannt werden, sondern man muss wieder regional seine eigenen Zulassungen beantragen. Mhm. Das heißt, wenn wir hier in Europa fertig sind mit einem Produkt und einer Zulassung, dann fangen wir in Amerika wieder an und in China wieder an und in Japan wieder an.
Mhm. Könnten da Freihandelsabkommen helfen? Weil es war ja damals so der.
Wenn diese Freihandelsabkommen auch die medizintechnischen Zulassungen, so wie im vielleicht pharmazeutischen Bereich, beinhalten, würde das helfen. Bin ich skeptisch, dass das gleich mit passiert. Mhm. Deswegen ist das für uns schon eine ziemliche Herausforderung, nicht nur in Europa zuzulassen, sondern damit dann auch in die Welt zu gehen. Und wir als international aufgestelltes Unternehmen, für uns ist das wichtig, denn Entwicklungen werden komplexer und teurer. Jetzt muss man bei der MDR noch ein Thema sagen, auch die Produkte, die schon seit 30 Jahren im Markt sind, müssen neu zugelassen werden. Mhm. Also nach neuen Verfahren, nach neuem Stand der Technik, nach neuen Dingen. Das ist ein unheimlicher bürokratischer Aufwand. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Produkte, die wir demnächst in Europa nicht mehr vermarkten, die wir jetzt aber im Rahmen eines Joint Ventures in China fertigen und die wir da weiter vermarkten, weil die Produkte gut sind, die funktionieren. Mhm. Die sind am Markt anerkannt, die werden genutzt, aber wir werden sie in Europa nicht mehr verkaufen, nicht mehr vertreiben dürfen.
Haben Sie
schon ein bisschen paradox,
meine. Ja, klar, absolut. Haben Sie auch eine Perspektive aus anderen Ländern, wenn Sie es mal vergleichen, sind die Antragsprozesse, Genehmigungsprozesse in Deutschland, Europa besonders effizient oder langwierig im Vergleich zu anderen oder pragmatisch oder nicht?
Wir Deutschen sind ja sehr korrekt. Dafür sind wir. Das hat auch wieder was Gutes und was Schlechtes. Natürlich, das erwartet man ja auch von uns. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir so stark sind, warum auch unser Mittelstand oder wir so viele sogenannte Hidden Champions haben, die gute Ideen, gute Produkte haben und diese auch in die Welt tragen. Mhm. Das heißt, das hat nicht nur nach, das hat auch einen Vorteil. Mhm. Also mit den Produkten, die wir machen, sind wir genau zuverlässig, hohe Qualität und innovativ. Mhm. Und das schätzen die Kunden von uns. Mhm. Und wenn wir das in der Regulatorik gut abbilden, ist es auch, kann das auch wieder ein Asset sein. Also ich sehe diese Regulatorik auf der einen Seite natürlich als eine Hürde an. Mhm. Langfristig gesehen glaube ich aber auch, dass wir eine Chance haben. Wir müssen aber in dem Abwägen, in der Balance, was wir dort tun, noch ausgewogener werden. Mhm. Ich glaube, der Aufwand, den wir heute treiben, der ist schwierig. Mhm. Und der führt zu immer steigenderen Kosten, die irgendwann nicht mehr zu bewältigen sind und die uns vor allen Dingen im internationalen Wettbewerb irgendwann auf die Füße fallen. Mhm. Aber eine andere Sache möchte ich auf mal hinweisen. Ich bin ja ehrenamtlich noch in anderen Dingen aktiv. Ich bin bei Spectaris aktiv und auch im Deutschen Institut für Normung. Und da ist so ein Beispiel dafür. Ich bin Beiratsvorsitzender von einem der großen Ausschüsse dort. Und natürlich muss man sich fragen, müssen wir uns hinsetzen und überlegen, wofür können wir noch Normen machen? Mhm. Also muss man noch mal irgendwas, was man vielleicht nicht braucht, doch normen, weil es einfach intrinsisch dazugehört, dass man es normt? Mhm. Und da bin ich jemand, ein Verfechter, und sage, nee, mal Augenblick mal. Mhm. Wem hilft das? Was für eine therapeutische Konsequenz hat das? Was für Nutzen stiftet denn das? Mhm. Muss ich das jetzt wirklich tun? Mhm. Also Bürokratie kann gut sein, darf nicht überbordend sein. Mhm. Und diese Balance wiederzufinden, ich glaube, da sind wir im Moment auf dem falschen Weg.
Okay.
Also EU-Direktiven, noch so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Mhm. Es gibt so eine Übersicht, wie viele EU-Direktiven neu geschaffen sind und wie viele abgeschafft worden sind. Mhm. Also in 23 zu 22 sind 3,5 mal so viele Direktiven erzeugt worden, wie abgeschafft worden sind. Mhm. In 23 zu 22 soll der Faktor auf über 5 angewachsen sein. Also okay. Ja, natürlich schaffen Dinge neue Dinge. Man intrinsisch motiviert immer mehr. Und natürlich machen wir, wenn wir die Bürokratie abbauen wollen, erstmal ein Bürokratieabbaugesetz. Mhm. Aber es ist ja erstmal wieder eins mehr. Mhm. Das schafft also, es kreiert ja wieder Arbeit. Mhm. Und wir müssen aber an dieses Thema ran, das uns einfacher machen. Denn ich glaube, wir als Unternehmer sind doch ehrbar genug, dass wir wissen, wie wir das machen. Und dass wir auch gute Dinge machen. Also davon bin ich fest überzeugt.
Das ist also ein super Conclusio schon. Wenn man das dann so macht, wenn Sie dann vielleicht konkret sagen können, welche Vorschrift, welche Richtlinie irgendwie kann wirklich in die Bürokratietonne? Ja, wo man sagt, die hat abgeschafft, weil sie auch keinen Effekt hat. Haben Sie einen Wunsch frei? Ja?
Eigentlich ist ein Wunsch frei. Gar nicht so einfach. Aber ich würde mal ganz stark in der Normung schauen, gar nicht so konkret jetzt auf ein Thema, aber wo man wirklich immer noch mal wieder was Neues aufsetzen muss und das noch komplizierter machen muss und jedes Mal alle 5 Jahre wieder alles überarbeiten muss. Mhm. Vielleicht muss man bei manchen Dingen auch mal hinterfragen, ob immer wieder alles neu kommen muss und dass man Sachen mal bestehen lässt. Ein großes Thema ist, dass wir von einer von einem Dokument zum nächsten Dokument auf einmal schon wieder neue Formblätter und neue Dinge haben und damit wieder neue Bürokratie erzeugen, weil wir einfach wieder einen neuen Test durchführen müssen. Mhm. Oder weil die Prüfverfahren noch sensibler geworden sind. Ich glaube, an manchen Stellen muss man dann auch mal sagen, was machen wir eigentlich? Mhm. Jetzt sind wir natürlich auch, ich muss auch zugeben, wir sind in einem besonderen Bereich. Notfallmedizin findet 24/7 statt und das von morgens bis abends, also kalt und trocken und draußen und im Graben. Und manchmal erleben wir halt Bedingungen, die so nicht planbar sind. Und wenn wir dann daraus retrospektiv oder prospektive Studien beifügen müssen und vergleichbare Fälle, dann kann ich das in der Klinik im OP viel einfacher machen als im Rettungsdienst auf der Straße. Und das brauche ich halt, um Produkte zuzulassen. Mhm. Oder auch im Namen, in der Nachverfolgung der Produkte. Mhm. Post-Market Follow-up brauche ich auch. Studien, muss ich Studien auflegen und immer wieder zeigen, dass das alles funktioniert. Das ist in der Notfallmedizin, in dieser Nische, in der wir tätig sind, eben gar nicht so einfach. Mhm. Weil Notfälle nicht miteinander, also schwierig miteinander vergleichbar sind.
Klar,
das also ist für uns ist dieses Studienthema, wenn man daran könnte, für uns in dieser Nische Studien zu vereinfachen, das wäre, glaube ich, eine große Hilfe.
Okay, ja, nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit in den gesamten Bürokratieabbaukanon, mit dem wir zu tun haben. Jetzt haben wir viel über Tradition und Innovation gesprochen, aber auch über aktuelle Herausforderungen Ihres Unternehmens. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, 2040, auch wenn Sie jetzt vielleicht keine Glaskugel dabei haben, aber Sie haben sicherlich
Strategie zu. Die Glaskugel haben Sie gesehen, ne?
Ja, achso, ja, okay. Ja,
da steht sie.
Doch, stimmt. Ja, ich habe
steht auf dem Schreibtisch.
Ja. Ja. Soll noch ein Foto mitliefern.
Ja, ja, eine richtige Glaskugel.
Gut, aber dann ist die Frage natürlich ein Selbstläufer. Ja? Wo steht Weinmann im Jahr 2040? Ja?
Also Weinmann im Jahr 2040 wird weiter gewachsen sein. Mhm. Wir werden an einem neuen Standort unsere Zentrale errichten
haben. In Hamburg.
In Hamburg.
Ja, ne? Das Versprechen nehmen wir mit.
In Hamburg. Wir haben unsere Zentrale hier in Hamburg. Ja. Erstmal ist Hamburg eine super tolle Stadt. Mhm. Finde ich richtig klasse. Wir haben hier tolle Mitarbeiter, tolle Menschen gefunden, mit denen man arbeitet. Tolle Umgebung. Und wir werden weiter wachsen, weil das Thema Notfallmedizin aus meiner Sicht so wichtiges ist. Mhm. Weil es ist ja, man sagt ja immer, am Anfang macht man Dinge kaputt. Mhm. Ob das in der Erziehung ist oder wo auch immer. Mhm. Und das ist in der Medizin genauso. Mhm. Wenn ich in der Notfallversorgung zu Anfang bei einem Notfall eines Patienten nicht schnell da bin, nicht gut versorge, dann kriege ich das nur schwer wieder aufgefangen. Mhm. Deswegen glaube ich daran, dass eine gute Notfallversorgung weltweit unglaublich helfen würde. Und da ist in vielen Ländern noch ein ganz großes Potenzial für uns. Mhm.
Wunderbar. Deswegen meine letzte Frage noch. Also wenn Sie weiter wachsen, ist natürlich eine tolle Perspektive. Was muss in Hamburg passieren, damit der Gesundheitsstandort Hamburg insgesamt sozusagen auch weiter wächst und diesen wichtigen Beitrag leisten kann?
Also als Teil des Gesundheitsausschusses der Handelskammer finde ich erstmal ist ganz toll, dass ich hier heute dazu eingeladen wurde, dieses Gespräch zu führen. Und ich finde es auch einen ganz tollen Ausschuss. Man muss aufpassen, dass bei Gesundheitswirtschaft auch diese industrielle Gesundheitswirtschaft richtig denkt. Mhm. Das ist ein eigener Zweig. Denn wir haben andere Anforderungen. Die Gesundheitswirtschaft insgesamt mit ihren über 400 Milliarden Beitrag und die Medizintechnik mit 40 Milliarden ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Und sich das Cluster genau anzugucken und richtig hinzuschauen, wo sind die Bedingungen? Auf der einen Seite Mitarbeiter, also Fachkräfte. Wenn man das gut macht, glaube ich, findet man die auch, weil wir eine total attraktive Branche sind. Mhm. Und auch eine Branche, die es immer wieder geben wird, weil Gesundheit treibt jeden Menschen um. Mhm. Irgendwann wird das immer kommen. Ich glaube, dass wir hier aufpassen müssen, dass wir international gut erreichbar sind, dass wir das ganze Thema international denken, nicht zu klein denken. Mhm. Lieber Hamburg, Norddeutsch oder vielleicht noch größer.
Mhm. Da kommt der Flughafen
ins Spiel. Da kommt der Flughafen dann wieder ins Spiel. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, der müsste sein. Ich würde mich freuen, wenn wir an manchen Stellen, wenn Hamburg noch ein bisschen attraktiver wäre, noch etwas Größeres hätte, noch größere Dinge. Mhm. Jetzt haben wir zwar mit dem Hafengeburtstag, glaube ich, eins der Publikum wirksamen großen Themen, aber trotzdem kommen die Leute nicht zum Hafengeburtstag, sondern fahren zum Oktoberfest. Das ist eigentlich schade.
Ja, klar.
Also die müssen doch eigentlich hier hinkommen.
Ja.
Weil Hamburg ist doch so eine coole Stadt.
Ja.
Und ich glaube, da kann Hamburg noch ein bisschen an Attraktivität gewinnen, um noch mehr internationales Publikum anzuziehen, damit wir auch zeigen können, was wir denn hier eigentlich Tolles haben. Denn wir haben ja ganz tolle Firmen in Hamburg. Mhm.
Das ist eine tolle Schlussstatement. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil dieses Thema Hafengeburtstag hatten wir jetzt im Podcast schon mal. Ach. Philipp Westermeier, der auch sagte, vom OMR, das müssen wir richtig aufpusten und das machen.
Ist genau richtig.
Und ich glaube, das Potenzial ist da. Da kommen mehr Besucher als vom Oktoberfest. Ja? Ja. Trotzdem in ganz kurzer Zeit auch. Trotzdem ist das irgendwie noch nicht so der Imageträger für Hamburg, den wir eigentlich draus machen können. Ich glaube, das ist ein spannender Aspekt. Und kann nur dazu beitragen, Investoren, Touristen und vor allem Fachkräfte aus aller Welt auch anzuziehen natürlich für Hamburg.
Ja, also, finde ich super. Also vielleicht noch eine Sache. Demnächst findet ihr auf dem Rathausmarkt eine der größten Veranstaltungen der Herzretter statt. Das ist so ein Reanimationstag. Kann ich auch nur zu aufrufen. Ganz tolles Thema von dem Herzretter e.V. Denn, also dieses ganze Thema Wiederbelebung, Reanimation, desto früher das passiert, desto eher man darauf geschult ist, desto mehr Menschenleben können wir retten. Und das liegt mir halt am Herzen, diese Vision weiter in die Welt zu tragen, weltweit mehr Menschenleben retten.
Tolle Schlussworte, Herr Schulte. Vielen Dank für das wirklich super, super Gespräch. Das gerade in diesen Zeiten, wo wir viel auch mit Krisen und Herausforderungen zu tun haben, einfach mal so eine Geschichte zu hören, auch mit so viel Potenzial, so viel Wachstumspotenzial, Zukunftsaussichten, so viel Innovationsgeist und ich sag mal, viel, viel Mut mit einer tollen Vision, guten Purpose, wenn man das Neudeutsch so sagen kann. Und ich sag mal, mit dem Moderationstalent, was ich auch mit dem Tag gelegt haben, sage ich einfach mal auf die nächsten 150 Jahre. Alles Gute, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Super, vielen Dank.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.